Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ich begrüße Sie zur Sendereihe Durch die Bibel. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Die Zeit, die Jesus mit seinen Jüngern in enger Gemeinschaft verbracht hat, geht allmählich zu Ende. Schon im 9. Kapitel des Lukas-Evangeliums war davon die Rede, dass sich Jesus von Galiläa aus, wo er die meiste Zeit gepredigt und viele Kranke geheilt hatte, auf den Weg machte in Richtung Süden. Sein Ziel? Jerusalem, die Hauptstadt Judäas. Was ihn dort erwartete, stand ihm klar vor Augen. Ebenfalls im Lukas-Evangelium Kapitel 9 kündigte er an, der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und Hohenpriestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tage auferstehen. In der vorigen Sendung aus der Reihe Durch die Bibel haben wir das 14. Kapitel des Lukas-Evangeliums erreicht. Nach einem kurzen Rückblick auf die ersten 6 Verse dieses Kapitels folgt nun gleich die Fortsetzung ab Vers 7. Ein ranghoher Pharisäer hatte Jesus zum Essen eingeladen. Nicht aus reiner Freundschaft, sondern um ihn auszuspionieren und um etwas zu finden, was man ihm als Ketzerei auslegen könnte. Doch ausgerechnet während der Pharisäer Jesus auf den Zahn fühlen wollte, tauchte plötzlich ein Mann auf, der an schweren, krankhaften Wassereinlagerungen litt. Dass dieser Mann, mir nichts, dir nichts, in das Haus des Pharisäers hineinspaziert kam, war vermutlich kein Zufall. Viel wahrscheinlicher ist, dass der Pharisäer und seine Freunde alles so arrangiert hatten, um zu sehen, was Jesus in dieser Situation machen würde. Wieder einmal war es Sabbat, und wieder einmal setzte sich Jesus über die strengen Sabbatvorschriften hinweg und heilte den Kranken. Doch noch bevor ihn der Pharisäer daran erinnern konnte, dass man am Sabbat eigentlich keinerlei Arbeit verrichten durfte, fragte Jesus in die Runde, »Wer ist unter euch, dem sein Sohn oder sein Ochse in den Brunnen fällt und der ihn nicht alsbald heraufzieht, auch am Sabbat?« Diese Frage löste Betroffenheit aus, oder zumindest Ratlosigkeit. Auf jeden Fall bekam Jesus keine Antwort. Jesus hatte zwar so gehandelt, wie die anderen es erwartet hatten, aber dennoch tappte er nicht in ihre Falle. Soweit ein kurzer Rückblick auf den Anfang von Kapitel 14. Und nun geht es weiter mit Vers 7. Dort wird berichtet, er sagte aber ein Gleichnis zu den Gästen, als er merkte, wie sie suchten, oben anzusitzen. Wie schon erwähnt, war der Gastgeber dieses Diners ein ranghoher Pharisäer. Dazu eingeladen zu werden, war vermutlich eine besondere Ehre. Und so war einigen Gästen schnell anzumerken, dass sie darum bemüht waren, einen guten Platz an der Tafel zu ergattern. Stühle waren damals unüblich. Stattdessen ließ man sich zum Essen auf Liegepolstern nieder. Man saß also nicht zu Tisch, sondern man lag zu Tisch. Meistens gab es 3 Liegepolster an jeder Tischseite, also die Plätze 1 bis 12, wobei der jeweils mittlere an einer Seite als Ehrenplatz galt. Sobald der Koch aus der Küche rief, das Essen ist fertig, fing das Hin- und Herlavieren an. Jeder hätte gern einen der 4 besonderen Plätze eingenommen, wollte es aber nicht so deutlich zeigen. Und dennoch traten sich die vornehmen Herrschaften beinahe auf die Füße, wenn sie den einen Ehrenplatz nicht bekommen konnten und fix um die Liegepolster herumliefen, um den nächsten anzusteuern. Der letzte Ehrenplatz war der Platz Nummer 11. Und wenn man den nicht für sich ergattern konnte, musste man wohl oder übel mit Platz 10 oder 12 Vorlieb nehmen, den beiden unbeliebtesten Plätzen. Jesus, der zusammen mit einigen Pharisäern und Schriftgelehrten bei dem hochrangigen Pharisäer zu Gast war, beobachtete das peinliche Treiben und ergriff das Wort. Er sagte zu ihnen, ich lese die Verse 8 bis 10, »Wenn du von jemandem zur Hochzeit geladen bist, so setze dich nicht oben an, denn es könnte einer eingeladen sein, der vornehmer ist als du, und dann kommt der, der dich und ihn eingeladen hat und sagt dir, weiche diesem, und du musst dann beschämt unten sitzen. sondern wenn du eingeladen bist, so geh hin und setz dich unten an, damit, wenn der kommt, der dich eingeladen hat, er zu dir sagt, Freund, rücke hinauf. Dann wirst du Ehre haben vor allen, die mit dir zu Tisch sitzen. Sich auf einen der unteren oder hinteren Plätze zu setzen, war nicht nur höflicher, sondern bewahrte einen auch vor einer möglichen peinlichen Situation. Die konnte dann eintreten, wenn der Gastgeber bereits einem anderen Gast einen Ehrenplatz zugedacht hatte. Dann konnte es passieren, dass man vom Gastgeber aufgefordert wurde, für den anderen Platz zu machen. Verhielt man sich dagegen bescheiden, so konnte es sogar passieren, dass man vom Gastgeber ausdrücklich aufgefordert wurde, einen besseren Platz einzunehmen. Nun hatte Jesus bestimmt nicht die Absicht, zum Wegbereiter des Freiherrn von Knigge zu werden, den man heute irrtümlich für den Verfasser von Benimmratgebern hält. Was Jesus den anderen Gästen, vielleicht sogar mit einem Augenzwinkern, ans Herz legen wollte, sollte vielmehr ihre innere Einstellung verändern. Deshalb formuliert Jesus in Vers 11 ganz allgemein, »Denn wer sich selbst erhöht, der soll erniedrigt werden, und wer sich selbst erniedrigt, der soll erhöht werden.« Das gilt natürlich auch, und erst recht, beim großen Festmahl Gottes, von dem ab Vers 15 die Rede sein wird. Zunächst aber wendet sich Jesus noch an den Gastgeber, in dessen Haus er zum Essen eingekehrt ist. Weiter ab Vers 12. Er sprach aber auch zu dem, der ihn eingeladen hatte. Wenn du ein Mittags- oder Abendmahl machst, so lade weder deine Freunde, noch deine Brüder, noch deine Verwandten, noch reiche Nachbarn ein, damit sie dich nicht etwa wieder einladen und dir vergolten wird. Sondern, wenn du ein Mahl machst, so lade Arme, Verkrüppelte, Lahme und Blinde ein, dann wirst du selig sein. Denn sie haben nichts, um es dir zu vergelten. Es wird dir aber vergolten werden bei der Auferstehung der Gerechten. Jesus greift hier eine Gewohnheit auf, die uns heute wesentlich näher liegt als die Jagd nach einem Ehrenplatz am Tisch des Gastgebers. Obwohl auch das ein Thema sein dürfte, wenn Sie in den sogenannten höheren Kreisen verkehren und am Tisch eines hochrangigen Politikers oder Wirtschaftsmanagers Platz nehmen dürfen. Den meisten von uns dürfte aber das zweite von Jesus geschilderte Szenario näher liegen. Da hat man einen netten Freundes- und Bekanntenkreis, mit dem man sich hin und wieder trifft. Mal bei Sieglinde und Rainer, mal bei Jennifer und Kevin, dann bei Marie und Paul und schließlich bei Annegret, die ist noch solo. An einem Abend können Marie und Paul nicht, man trifft sich trotzdem. Dann bringt Annegret ihre Freundin Rosi mit, denn die ist gerade bei ihr zu Besuch. Aber spätestens beim dritten Treffen sitzen wieder alle beieinander, die sich schon seit Jahren kennen und mögen. Dagegen ist auch gar nichts einzuwenden. Aber, so appelliert Jesus, schaut doch mal auf die in eurer unmittelbaren Umgebung, die keinen Freundeskreis haben und die euch, aus welchem Grund auch immer, niemals zu sich einladen werden. Holt sie in eure Mitte, genießt die Gemeinschaft mit ihnen und lasst sie spüren, dass sie willkommen sind. Ich habe es vorhin schon angedeutet, auch wenn Jesus zwei der damals üblichen Umgangsformen aufgreift und zu einem neuen Denken auffordert, so geht es ihm doch um tiefer greifende Veränderungen, die die Herzenseinstellung betreffen. Sich selber nicht so wichtig nehmen, sondern anderen auch mal den Vortritt lassen, das könnte die Lehre sein, die man aus dem ersten Gleichnis ziehen kann. Und die aus dem zweiten Gleichnis könnte lauten, auch denen mal etwas Gutes tun, die eine Wohltat nicht mit einer anderen Wohltat erwidern können. Doch wie ich meinen Jesus kenne, bleibt es bei ihm nicht bei solchen Anstandsregeln. Ja, sie können und sollen das menschliche Miteinander beeinflussen und verändern. Aber sie sollen auch dazu dienen, um einen geistlichen Sachverhalt deutlich zu machen. Und den richtigen Augenblick dafür sieht Jesus gekommen, nachdem am Tisch vermutlich betretenes Schweigen eingekehrt ist. Ein fröhliches Geplauder kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen, nachdem Jesus zunächst am Sabbat einen Kranken geheilt, dann das Verhalten der Gäste und schließlich auch noch das des Gastgebers kritisiert hat. Andererseits darf man nicht vergessen, dass Jesus eingeladen worden war, weil die anderen ihn, Vers 1, belauern wollten. Nun war die Stimmung also auf dem Tiefpunkt. Man nahm sich etwas zu essen und schwieg sich dabei an. Bis einer von den Anwesenden sich ein Herz fasste und die letzten Worte, die Jesus an sie gerichtet hatte, mit einem platten Spruch kommentierte. Jesus hatte zuletzt gesagt, Vers 14, »Wenn du ein Mahl machst, so lade Arme, Verkrüppelte, Lahme und Blinde ein, dann wirst du selig sein, denn sie haben nichts, um es dir zu vergelten. Es wird dir aber vergolten werden bei der Auferstehung der Gerechten.« So, und jetzt kommt der Kommentar dazu, den ich in dieser Situation nur als frommen Spruch werten kann, den jemand sagt, um die angespannte Stimmung zu beruhigen. In Vers 15 wird berichtet, »Als aber einer das hörte, der mit zu Tisch saß, sprach er zu Jesus, selig ist, der das Brot isst im Reich Gottes.« Hätte ich damals mit am Tisch gesessen, hätte ich den, der dies sagte, nur allzu gern gefragt, »Was meinst du damit?« Ich könnte wetten, dieser Bursche wäre entweder ins Stottern gekommen oder hätte mir sonst etwas vom Pferd erzählt. Übrigens, achten Sie mal darauf, ob es in den frommen Kreisen, in denen Sie sich vielleicht bewegen, auch solche Floskeln und Sätze gibt, die man bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit anwendet. Ich denke da zum Beispiel an einen Mann, der jede dritte Aussage seines Gegenübers mit der Bemerkung »Amen« dazu kommentierte. Und ein junges Paar war perfekt darauf eingespielt, jede auch nur halbwegs positive Nachricht mit Halleluja oder Preis den Herrn zu quittieren. Zurück zu dem Zeitgenossen Jesu, der mit ihm zu Tisch lag und sagte, selig ist, der das Brot isst im Reich Gottes. Das Brotessen war übrigens eine Umschreibung für eine Mahlzeit einnehmen. In den Versen 16 und 17 unseres Bibeltextes wird nun berichtet, er, Jesus, aber sprach zu ihm, es war ein Mensch, der machte ein großes Abendmahl und lud viele dazu ein. Und er sandte seinen Knecht aus, zur Stunde des Abendmahls, den Geladenen zu sagen, kommt, denn es ist alles bereit. Zu damaliger Zeit war es üblich, Einladungen für ein festliches Essen bereits sehr frühzeitig zu überreichen. Aber wenn der Termin dann gekommen war, wurde kurz zuvor jemand vom Dienstpersonal zu den Gästen geschickt, um sie an das geplante Festessen zu erinnern. Darüber hinaus war das eine Art Bestätigung. Jawohl, du bist eingeladen, der Gastgeber hat an dich gedacht und möchte dich gerne dabei haben. Nun ist der Gastgeber in dem Gleichnis niemand anderes als Gott. Gott hat eine Einladung ausgesprochen. Gott lädt jeden Menschen ein, sich erretten zu lassen, sich alle Sünden vergeben zu lassen. Was macht ein Mensch mit dieser Einladung? Diese Einladung ist einiges wert. Sie lässt sich genauso wenig erkaufen wie die Einladung zum Festbankett einer höher gestellten Persönlichkeit. Jesus vergleicht die Einladung Gottes, sich von der Sünde befreien zu lassen und dann in seine Gemeinschaft hineinzukommen, mit der Einladung zu einem festlichen Abendessen. Dass Gott dazu Gäste einlädt, ist seine Entscheidung. Niemand zwingt ihn dazu, Menschen einzuladen. Es ist reine Gnade. Der Apostel Paulus erinnert im Epheserbrief die Christen an diese Tatsache, indem er schreibt, denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Wenn Gott eine Einladung ausspricht, dann gilt diese Einladung auch. Es wäre töricht, darüber zu spekulieren, ob sich Gott möglicherweise vertan hat oder sich mit einem schlechten Scherz die Zeit vertreiben will. Ausgeschlossen ist auch, dass sich Gott in letzter Minute anders entscheidet und die eingeladenen Gäste wieder auslädt oder das festliche Abendessen ganz ausfallen lässt. Das Einzige, was einen Menschen von der Teilnahme ausschließen kann, ist seine eigene Weigerung, die Einladung anzunehmen. In dem Gleichnis, das Jesus erzählt, geschieht jedoch genau das. An dem Tag, an dem die Veranstaltung stattfinden soll, geht ein Knecht des Gastgebers extra zu den Eingeladenen hin, um ihnen mitzuteilen, kommt, denn es ist alles bereit. Doch dann passiert Folgendes. Vers 18. Und sie fingen an, alle nacheinander sich zu entschuldigen. Der Erste sprach zu ihm, »Ich habe einen Acker gekauft und muss hinausgehen und ihn besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich.« Und der Zweite sprach, »Ich habe 5 Gespanne Ochsen gekauft und ich gehe jetzt hin, sie zu besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich.« Und der Dritte sprach, »Ich habe eine Frau genommen, darum kann ich nicht kommen.« Auf den ersten Blick sind alle diese Entschuldigungen durchaus einleuchtend. Aber wenn man sie etwas näher betrachtet, naja, dann sind sie doch nicht mehr als ziemlich billige Ausreden. Der erste Mann sagt, er habe sich einen Acker gekauft und müsse nun hinausgehen, um ihn zu besehen. Ich frage mich, was gibt es da noch zu besehen? Einen Acker schaut man sich sehr genau an, bevor man ihn kauft. Und danach besteht keine Eile, denn er läuft ja nicht davon. Der zweite Mann in dem Gleichnis hatte sich 5 Gespanne Ochsen gekauft. Hier gilt das Gleiche. Die schaut man sich an, bevor man sie kauft. Oder wollte er mit ihnen vielleicht noch aufs Feld hinaus, um beim Schein einer Öllampe zu pflügen? Niemals. Dazu braucht man schon einen ordentlichen Scheinwerfer, und den gab es damals noch nicht. Und die Begründung des dritten Mannes, der angeblich nicht zum festlichen Abendessen kommen konnte, weil er frisch verheiratet war, die halte ich nun für völlig absurd. Männer, die gerade erst geheiratet hatten, brauchten damals im Bedarfsfall nicht in den Krieg zu ziehen, aus humanitären Gründen sozusagen. Aber zu einem festlichen Abendessen hätte dieser Mann seine frisch Angetraute ganz sicher mitnehmen können. Fassen wir zusammen. Was hielt die drei Männer davon ab, der Einladung zum abendlichen Festessen Folge zu leisten? Im ersten Fall war es der Besitz, nämlich ein neu erworbener Acker. Im zweiten Fall der Beruf, denn ich nehme an, dass jemand, der 5 Ochsengespanne kauft, von Beruf Landwirt ist. Und im dritten Fall musste die Familie, konkret die Ehefrau, als Ausrede herhalten. Und diese drei Dinge werden auch heute noch genannt, wenn man jemanden fragt, warum der Glaube an Gott in seinem Leben keine große Rolle spielt. Der eine muss sich um seinen Besitz kümmern, der andere ist beruflich so eingespannt, dass er keine Zeit hat, sich mit dem Sinn des Lebens zu beschäftigen. Und der dritte geht sonntags nicht in den Gottesdienst, weil er wenigstens einmal in der Woche für seine Familie da sein will. Aber wie ich vorhin schon andeutete, eine Einladung von Gott ist einiges wert. Ja, sie ist unbezahlbar. Sie besteht nicht nur aus einem Stück bedrucktem Papier, sondern wurde, bildlich gesprochen, mit dem Blut Jesu Christi unterschrieben. Er ist für die Sünden der Menschen gestorben, damit sie sich überhaupt wieder in die Nähe Gottes begeben können. Der Knecht in dem Gleichnis bekommt also jede Menge Absagen, als er die Eingeladenen an das bevorstehende Festessen erinnert. Ich lese weiter ab Vers 21. Und der Knecht kam zurück und sagte das seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sprach zu seinem Knecht, »Geh schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt und führe die Armen, Verkrüppelten, Blinden und Lahmen herein.« Und der Knecht sprach, »Herr, es ist geschehen, was du befohlen hast, es ist aber noch Raum da.« Und der Herr sprach zu dem Knecht, »Geh hinaus auf die Landstraßen und an die Zäune und nötige sie hereinzukommen, dass mein Haus voll werde. Denn ich sage euch, dass keiner der Männer, die eingeladen waren, mein Abendmahl schmecken wird.« Dieser letzte Satz ist eine sehr ernste Warnung. Wer die Einladung Gottes ausschlägt, muss damit rechnen, es sich später nicht doch noch anders überlegen zu können. Denn dann kann es sein, dass Gott die betreffende Person ausschließt. Das Gleichnis vom großen Festmahl lässt sich übrigens auch so deuten, dass das Volk Israel eigentlich als erstes eingeladen war, um daran teilzunehmen. Aber weil Israel nicht wollte, weil die Israeliten Jesus nicht als Messias annehmen wollten, wurden Leute von den Landstraßen und Zäunen, sprich Menschen aus bisher heidnischen Völkern, dazu eingeladen, am Festmahl Gottes teilzunehmen. Wir verlassen nun mit Jesus das Haus des Pharisäers, bei dem er eingeladen war, und befinden uns wieder mit ihm und seinen Jüngern auf dem Weg nach Jerusalem. Dazu lese ich nun weiter ab Vers 25. Es ging aber eine große Menge mit ihm, und er wandte sich um und sprach zu ihnen: Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern und dazu sich selbst, der kann nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Ich weiß noch, dass mich die Ausdrucksweise Vater, Mutter und andere Angehörige zu hassen früher sehr irritiert hat. Gemeint ist damit, dass die Liebe zu Jesus so groß sein soll, dass einem die Liebe zu anderen Menschen im Vergleich dazu fast wie Lieblosigkeit oder Hass vorkommt. Jesus redet noch weiter zu den Leuten, die sich ihm an die Fersen geheftet haben. Er macht sie darauf aufmerksam, welche Konsequenzen es hat, wenn man ihm tatsächlich mit ganzem Herzen nachfolgen will. Weiter ab Vers 28. Jesus gibt zu bedenken: Denn wer ist unter euch, der einen Turm bauen will und setzt sich nicht zuvor hin und überschlägt die Kosten, ob er genug habe, um es auszuführen? Damit nicht, wenn er den Grund gelegt hat und kann's nicht ausführen, alle, die es sehen, anfangen über ihn zu spotten und sagen: Dieser Mensch hat angefangen zu bauen und kann's nicht ausführen. Oder welcher König will sich auf einen Krieg einlassen gegen einen anderen König und setzt sich nicht zuvor hin und hält Rat, ob er mit 10.000 dem begegnen kann, der über ihn kommt mit 20.000? Wenn nicht, so schickt er eine Gesandtschaft, solange jener noch fern ist, und bittet um Frieden. So auch jeder unter euch, der sich nicht lossagt von allem, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein. Das Salz ist etwas Gutes, wenn aber das Salz nicht mehr salzt, womit soll man würzen? Es ist weder für den Acker noch für den Mist zu gebrauchen, sondern man wird's wegwerfen. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Das Gleichnis von dem, der einen Turm bauen möchte, und das Gleichnis vom König, der gegen einen anderen in den Krieg ziehen will, beide Gleichnisse warnen davor, ein Leben in der Nachfolge Christi auf die leichte Schulter zu nehmen. Das Leben wird dadurch nicht einfacher werden. Deshalb sollte man sich vorher überlegen, was man tut. Und das Gleichnis vom Salz, das seine Salzigkeit verliert, macht klar: Wenn jemand meint, als Christ so weiterleben zu können wie zuvor, der verfehlt seine Bestimmung. Es gehört nun mal zum Wesen des Salzes, salzig zu sein. Und so gehört es zur Bestimmung eines Christen, wie ein Christ zu leben. In der nächsten Sendung aus der Reihe Durch die Bibel steht das wohl bekannteste Gleichnis im Mittelpunkt, nämlich das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Nur im Lukasevangelium ist es zu finden und malt uns auf einzigartige Weise die Liebe Gottes zu den Menschen vor Augen. Ich lade Sie herzlich dazu ein, auch beim nächsten Mal wieder dabei zu sein. Bis dahin, Gottes Segen mit Ihnen.